Mythos 1, Haarausfall kommt von zu viel Testosteron. Mythos 2, Waschen macht die Haare kaputt. Mythos 3, wenn die Glatze da ist, ist eh bereits alles zu spät. Alles falsch oder zumindest stark verkürzt. Erblich bedingter Haarausfall kommt nämlich nicht durch ein Hygieneproblem oder durch einen Hormonüberschuss zustande, sondern durch eine genetisch programmierte Empfindlichkeit von einzelnen Haarfollikeln. Heute zerlegen Max und ich die häufigsten Irrtümer und ersetzen sie durch das, was die Studienlage zu Haarausfall tatsächlich hergibt. Max, du beschäftigst dich mit dem Thema Haarausfall ja schon ein bisschen länger. Was hast du denn bis jetzt alles schon probiert?
Ja gut, also,
von Anfang an.
Ehrlicherweise, ich habe jetzt auch nicht verrückt viel probiert. Es gibt ja relativ klare, es gibt Dinge da draußen, die funktionieren erwiesenermaßen, und es gibt viele Dinge da draußen, die funktionieren eben nicht erwiesenermaßen. Und deswegen braucht man sich da, glaube ich, gar nicht so ewig mit beschäftigen, um dann herauszufinden, okay, das sind jetzt die Hebel, die ich halt nutzen kann, und der Rest ist halt eher nicht so entscheidend. Und was ich gemacht habe bis jetzt, ist ganz klassisch Minoxidil. Da gibt es ja auch im Handel dieses Regain, das ist so, ich glaube, der Markenname, und dann gibt es aber auch noch andere Produkte. Das habe ich mal topisch angewendet, da war ich aber ehrlicherweise selbst nicht so compliant. Und dann habe ich auch das gleiche Minoxidil habe ich auch oral schon eingenommen. Das mache ich auch weiterhin. Und noch ein weiteres Produkt, was ich nutze, ist tatsächlich, das heißt Hair Restoration. Es funktioniert ein bisschen anders. Ich glaube, da werden wir nachher sicherlich noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Das ist aber auch topisch, also nutze wirklich auf der Kopfhaut. Das heißt, ich habe eine topische Lösung und eine orale Lösung, die ich gleichzeitig nutze. Und dann, was ja viele noch machen, das habe ich aber noch nicht probiert, ist tatsächlich hormonell reinzugehen, also Hormone zu hemmen de facto, das DHT, das Dihydrotestosteron. Das kann man hemmen, und da gehen wir gleich auch noch bestimmt tiefer drauf ein, warum man das hemmen kann. Und das kann insbesondere bei Männern eben sehr stark helfen, aber auch zu ein paar unerwünschten Nebenwirkungen führen. Aber das können wir alles nochmal ein bisschen, ich glaube, relativieren dann nachher.
Da steigen wir auf jeden Fall noch tiefer ein. Du würdest ja wahrscheinlich auch sagen, dass du das alles für erblich bedingten Haarausfall machst, ne?
Ja, also ich meine, kann natürlich auch sein, dass ich dadurch, dass ich die letzten Jahre mehr Stress hatte als die Jahre davor, dass es auch ein Teil stressbedingter Haarausfall ist. Das ist natürlich super schwierig zu sagen, ne? Kann über die Schilddrüse kommen, über was weiß ich, ne? Ich gehe aber davon aus, einfach weil es familiär sicherlich ich nicht der Einzige bin. gehe ich mal davon aus, dass es schon hauptsächlich erblich bedingt ist. Mhm.
Jetzt, wenn ich mir dich jetzt so anschaue, da würde ich ja jetzt erstmal nicht direkt denken, so, ah ja, der Max hat krassen Haarausfall, weil man es ja erstmal gar nicht so deutlich sieht. Ja. Und das ist bei erblich bedingten Haarausfall ja immer so das Thema. Das hat nämlich ein ganz typisches Muster, wie die Haare ausfallen. Ne? Das sind primär die Geheimratsecken, die halt immer größer werden. Das heißt, es geht da halt dann einfach immer ein bisschen weiter zurück. Und das Zweite ist dieser Teller hinten oder dieser, was weiß ich, Keks oder diese Wurstplatte oder diese Wurstscheibe oder so, wie auch immer man es nennen will. Genau. Ich glaube, da gibt es unfassbar viele verschiedene Ausdrücke in der Umgangssprache, die diese Haarausdünnung einfach da am Hinterkopf oben, also am oberen Hinterkopf beschreiben. Es ist nämlich ganz typisch, dass der klassische Hinterkopf, bis also Richtung Hals runter, davon nicht betroffen ist. Das liegt dann einfach an einer Rezeptorsensitivität, über die wir dann später auch nochmal sprechen. Ist auch noch relevant für das Thema Haartransplantation, nämlich worüber wir auch später nochmal ganz kurz sprechen. Jetzt dieser erblich bedingte Haarausfall, der ist ja auch der häufigste, den es gibt. Also es gibt viele andere Arten des Haarausfalls. Es gibt auch so eine Art stressbedingten Haarausfall, der passiert aber nicht an den Stellen, wo man einen erblich bedingten Haarausfall hat. Also das ist wirklich ganz charakteristisch für einen erblich bedingten Haarausfall, diese Geheimratsecken und dieser obere Hinterkopf. Und dann gibt es noch so kreisrunden Haarausfall oder auch entzündlichen Haarausfall. Ne? Kreisrunder Haarausfall kann eine Autoimmunerkrankung sein, tritt von 1 auf 2 auf. Also es beginnen dann einfach plötzlich
kann sehr
so
schnell gehen, ja.
Kreise, wo die Haare ausfallen. Ja. Geht dann super, super schnell. Das ist in vielen Fällen auch wieder reversibel, ist aber nicht ganz so einfach zu diagnostizieren schon, weil man es sieht, aber auch in der Behandlung ist es nicht so, als dass es da dann ein klassisches Muster gibt, und vor allem bringen da die ganzen herkömmlichen Mittelchen, Medikamente, Therapien, nichts.
Das genau, auch dazu Autoimmunität sagen. Ist also einfach mal ein ganz anderes Thema einfach, ne? Ein ganz anderer Ansatzpunkt.
Ja.
Insofern, ich glaube auch logisch, dass die erblich bedingten Dinge gar nicht funktionieren können. Ne?
Ja, ja, nee, absolut.
Vielleicht zum Teil, vielleicht kann Minoxidil helfen, weil Durchblutung wird vielleicht angeregt, was weiß ich, ne? Und Entzündungsfaktoren können besser abgebaut werden. Aber ja, also wüsste ich nicht, dass das jemals untersucht wurde. Ne?
Ja. Wir werden heute aber hauptsächlich über erblich bedingten Haarausfall sprechen, weil das die mit Abstand häufigste Form ist und auch sehr, sehr viele davon betroffen sind. Und man ja schon sagen muss, dieser erblich bedingte Haarausfall ist ja per se keine Krankheit, die man dann behandeln muss oder soll, sondern es ist, glaube ich, sehr personenabhängig, ob man das jetzt angehen möchte oder nicht. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die sagen, ist mir total egal, wenn mir jetzt die Haare ausfallen, habe ich halt weniger Haare, ist ja auch fein so. Und dann gibt es halt Leute, die das wiederum sehr, sehr stark belastet, wenn dann die Hairline zurückgeht. Und vor allem, glaube ich, ist es auch ein altersabhängiges Thema. Wenn ich jetzt Anfang 20 wäre und mir würden schon krass die Haare ausfallen, dann kann ich für mich persönlich das auf jeden Fall nachvollziehen, wenn einen das belastet. So,
aber ja. Hallo. Ja.
Und wenn das aber jetzt mit Mitte 40 passiert, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr ein ganz so großes Thema, vor allem, weil es in der Altersgruppe dann viel, viel häufiger ist, als wenn du Anfang 20 bist. Insofern, glaube ich, ist das, muss man nochmal dazu sagen, keine Krankheit im eigentlichen Sinne. Man kann was dagegen machen. Die Effekte sind allesamt überschaubar. Muss man auch dazu sagen, also man darf sich nicht erwarten, wenn man erblich bedingten Haarausfall hat und man fängt dann mit einer Behandlung an, dass man dann in einem Jahr wieder unfassbar volles Haar hat. Ich glaube, das ist nicht realistisch. Auch diese ganzen Bilder, die man da online sieht mit diesen krassen Ergebnissen, mit diesen unfassbar unrealistischen Vorher-Nachher-Bildern, die wirken deshalb so, weil sie es tatsächlich sind, also unfassbar unrealistisch. Und das einfach nochmal so ein bisschen für Expectation Management vorab, bevor wir dann in dieses ganze Thema mal einsteigen. Frauen sind aber ja auch von erblich bedingtem Haarausfall betroffen. Bei Männern geht es hoch bis zu 80% aller Männer. Bei Frauen ist es ein bisschen seltener, aber es ist immer noch fast jede zweite bis dritte Frau betroffen. Wie äußert sich es denn bei Frauen?
Ja, bei Frauen ist es ein bisschen anders und also das ist mechanistisch anders und es ist auch visuell anders. Also bei der Frau wird die Hairline, die geht eigentlich nicht so zurück wie beim Mann, das passiert eigentlich nicht. Es ist eher eine Ausdünnung vom Scheitel her. Kann dann auch sehr unschön aussehen, weil der Scheitel halt immer breiter und dünner wird, ne? Und auch dementsprechend sehr belastend sein, weil Frauen ja tendenziell auch längere Haare tragen und dementsprechend ja auch immer ein Scheitel eigentlich irgendwie da ist. Und dann kann das schon sehr auffallen. Also vor allem halt im oberen Bereich des Kopfes mittig, ne? Wo dann die Haare ausdünnen. Und das Interessante ist da, dass es da aber häufig ein bisschen anders funktioniert. Also bei Männern ist es ja dann eher dieses DHT, die Hydrotestosteron. Da kommen wir gleich nochmal ein bisschen drauf. Und bei Frauen hat man das nicht so richtig nachweisen können, dass das Thema ist. Macht auch irgendwo Sinn, weil da natürlich auch viel weniger davon da ist, ne? Und da ist man dann irgendwann dazu gekommen, dass man das auch ganz gerne Female Pattern Hair Loss oder so genannt hat, glaube ich. Female Pattern Hair Loss, genau. Und das kann mit sehr, sehr vielen Dingen zusammenhängen und ist teilweise halt auch eben einfach nicht erklärbar. Und da spricht man dann auch irgendwo von erblich bedingtem Haarausfall. Ne?
Ja, und erblich bedingter Haarausfall heißt ja auch deshalb, weil es einen sehr, sehr großen Zusammenhang gibt mit, also vor allem in der Familienanamnese, wenn der Papa, die Mama oder auch weitere Generationen, die ein bisschen entfernter sind, auch schon Haarausfall hatten, dann hat man schlichtweg eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das bei einem selber auch auftritt. Insgesamt hat es auch mal eine große Übersichtsstudie gegeben, sind nur 38% des Risikos wirklich genetisch bedingt. Das heißt, der Rest ist dann auch noch individuell, ne? Auch Epigenetik, auch erworben und so weiter und so fort. Und das Hauptgen liegt auf dem X-Chromosom, interessanterweise. Und das heißt, die mütterliche Seite spielt eine große Rolle, ob du erblich bedingten Haarausfall hast oder nicht. Ist natürlich nicht alleine dafür entscheidend, das wollen wir jetzt gar nicht sagen. Aber das Hauptgen von diesen 71 Genen, die man da identifiziert hat, das liegt nun mal auf dem X-Chromosom und das kommt halt mal von der Mutter. Deswegen, ja, ganz, ganz interessant. Und wie ich schon gesagt habe, das sind eben 71 Gene und das nicht ein einzelnes. Deswegen ist diese Therapie auch schwierig und deswegen wird auch in Zukunft eine Art von Gentherapie dagegen sehr schwierig sein, weil alles, was multifaktoriell oder multigenetisch bedingt ist, lässt sich natürlich über alle möglichen klassischen Gentherapien, die vielleicht gerade schon in Entwicklung sind, nicht abbilden, nicht stoppen. maximal auf eine gewisse Art und Weise hemmen, wenn man halt dann irgendwas gegen diese Hauptgene findet. Und da ist alles Mögliche dabei. Du hast das DHT erwähnt. Da kommen wir jetzt gleich nochmal dazu, wenn wir uns anschauen, was denn passiert bei so einem erblich bedingten Haarausfall. Aber da zählen auch noch andere Signalwege dazu, ne? Wie der Follikel versorgt wird und so weiter und so fort. Das heißt, ein sehr breites Bild. Und es gibt da halt in dieser Kette von diesen 71 Genen irgendwo die ein oder andere Schwäche. Und die wirkt sich dann entweder stärker aus oder halt weniger stark aus. Und ganz generell bei erblich bedingtem Haarausfall, um das vielleicht am Anfang dazu zu sagen, je früher man anfängt gegenzusteuern, desto besser.
Aber also, hallo.
Wenn man zu lange wartet und die Haare schon weg sind, dann wird das Ergebnis, was man nach so einer Therapie vielleicht bekommt, sehr, sehr überschaubar sein. Soll einfach ein kleiner Appell sein, wenn das jemanden sehr stark stört, dann sollte man sich schon sehr, sehr früh damit beschäftigen, sobald man irgendwie das Gefühl hat, und man kann das ja auch objektiv messen, bei einem Hautarzt zum Beispiel, wenn der einen Trikotscan zum Beispiel hat oder so ein spezielles Gerät. Einige Hautärzte haben das tatsächlich, ich glaube sicher nicht jeder, aber welche, die sich vor allem auf dieses Haarthema spezialisiert haben, ja schon, kann man sowas messen, dann kann man das theoretisch auch objektiv mal verifizieren lassen, ist es jetzt wirklich weniger geworden, ja oder nein, aber das sollte man einfach vorab so ein bisschen im Hinterkopf haben.
Ja.
Was passiert denn jetzt im Haarfollikel? Du hast schon mal das DHT angesprochen. Das ist aber noch ein bisschen komplexer.
Ja, genau. Also ich meine, ich glaube, die Basis, die wir mal bilden müssen, ist, dass das Haar einfach verschiedene Wachstumsphasen hat. Das kennt man schon aus der Werbung im Fernsehen von diesem Koffeinshampoo. Kann die Wachstumsphasen der Haare verlängern. Irgendwie sowas, da sagt er doch immer, ne? Und im Grunde gibt es verschiedene Wachstumsphasen. Es gibt die anagene Phase, da wächst das Haarfollikel wirklich, ne? Dann gibt es eine katagene Phase, das kennt man auch vielleicht von katabolisch schon, da bildet sich schon so ein bisschen zurück. Ne? Dann gibt es die telogene Phase, das ist so eine Ruhephase, da ist das Haar einfach so ein bisschen inaktiv und ja, fliegt nur noch so ein bisschen rum. Ne? Und dann gibt es die exogene Phase, da fällt es tatsächlich aus. Ne? Und du willst natürlich eigentlich, dass so viele wie möglich von deinen Haaren in der anagenen bzw. katagenen Phase sind, aber vor allem in der anagenen Phase sind. Ne? Und willst, dass möglichst wenig in dieser telogenen Phase sind, weil da sind sie kurz vorm Ausfallen. Und natürlich so wenig wie möglich in Exogen. Ne? Also ich denke, es erschließt sich von alleine. Und darum geht es am Ende des Tages. Und das ist das, was am Ende, wenn man es jetzt nicht mal mechanistisch darstellt, das ist das, was passiert. Ne? Es gehen immer mehr Haare von diesen anagenen bzw. katagenen Phasen in die telogene bzw. exogene Phase über und fallen dann aus, werden dünner und kleiner.
Vielleicht noch als Ergänzung. Also es ist vollkommen normal, dass immer manche Haare in der anagenen Phase sind und dass auch viele Phasen, also viele Haare in dieser telogenen Phase sind oder halt dann noch ausfallen, weil, also auch wenn du einen vollkommen gesunden Kopf hast, sage ich jetzt mal vereinfacht gesagt, ist es normal, dass Haare ausfallen. Es wird halt dann einfach nur häufiger und dieses Gleichgewicht zwischen dieser Wachstumsphase und dieser Ruhephase, das verschiebt sich halt dann sehr, sehr stark in Richtung Ruhephase, dass die Wachstumsphase immer kürzer wird, die Ruhephase immer länger wird und dann viele von diesen Haaren auch einfach ausfallen und der Haarausfall nicht mehr kompensiert werden kann. Also manchmal ist es einfach nur ein Verschieben von diesen Haarphasen, was plötzlich den Kopf einfach deutlich weniger oder das Kopfhaar deutlich weniger dicht erscheinen lässt.
Nee, genau, es ist sogar genau nur das eigentlich. Außer es ist irgendwie noch werden die Haare ausgerissen oder was weiß ich. Ne? Aber per se ist es eigentlich genau nur diese Verschiebung und die passiert normalerweise beim erblich bedingten Haarausfall jetzt halt nicht von einem Tag auf den anderen, sondern über die Jahre hinweg wird das halt immer stärker und das Verhältnis kippt immer stärker. Ne? Und dadurch, logischerweise, werden die Haare dann immer weniger und immer kleiner, weil die Wachstumsphasen auch kürzer sind. Das heißt, sie werden kleiner, kürzer, das heißt kürzer de facto und dünner. Ne? Wachstumsphase kürzer, macht irgendwie Sinn. Ne? So, und wie funktioniert das jetzt? Ich habe am Anfang schon angesprochen, beim Female Pattern Hair Loss, also bei Frauen, ist das alles so ein bisschen schwierig, ne? Weil man hat nicht so einen ganz klassischen Mechanismus, an den man andocken kann. Da gibt es verschiedenste Mechanismen, es gibt auch verschiedenste Gründe, warum das bei Frauen so sein kann, auch verschiedenste hormonelle Gründe, aber es ist super divers, ne? Also deswegen gehen wir da jetzt heute gar nicht so tief drauf ein, weil das ist wirklich was, das muss de facto, wenn das wirklich schlimm ist, sollte das zumindest mit einem Experten mal besprochen werden. Deswegen bei Frauen geht man, wenn man jetzt sehr diffus reingeht, eigentlich so rein, dass man versucht, die Versorgung der Haarwurzeln zu verbessern. Bei Männern hingegen gibt es eine sehr, sehr klare, sehr, sehr klaren Andockpunkt und das ist eben dieses Dihydrotestosteron. Ne? Also wir haben ja als Männer relativ zu Frauen deutlich mehr Testosteron. Und ein Abbauprodukt von diesem Testosteron ist eben DHT, Dihydrotestosteron. Und jetzt ist es so, dass es sehr genetisch bedingt ist, wie viele Rezeptoren und wie sensibel unsere Rezeptoren für DHT am Kopf, in dieser Kopfhaut sind. Und DHT ist generell für Haarwachstum sehr generell verantwortlich. Ne? Also zum Beispiel auch der Fakt, dass Männer am Körper immer mehr Haare bekommen im Lebensalter, hat auch mit DHT irgendwo zu tun. Ne? Und beim Kopfhaar ist es aber so, die haben eben Rezeptoren dafür. Und wenn da DHT hinkommt, dann ist das schlecht für diese Haarwurzeln. Das heißt, die kriegen eigentlich das Signal, dass sie sich vielleicht entzünden, dass sie kaputt gehen, dass sie diese anagene Phase, diese Wachstumsphase sich eben verkürzt. Und man kann sich ja vorstellen, wenn man quasi ab dem, ich sag mal, 18., 20. Lebensjahr, wenn langsam diese DHT-Werte so ein bisschen hochgehen, wenn man dann jedes Jahr bzw. jeden Tag diese Stimulation vom DHT an der Kopfhaut hat, dann natürlich über die Jahre hinweg werden diese Wachstumsphasen schlechter. Und das Haar wird in der Qualität eben auch schlechter. Und da spricht man dann von einer Miniaturisierung. Also die Haare werden immer kleiner, kürzer bzw. dünner. Und das ist genau das, was man sieht. Und tendenziell sagt man eben, dass gerade eben die Haare scheinbar hier eben an der Platte hinten oder auch vorne bei den Geheimratsecken generell, so dieser ganze Top-Bereich eigentlich, dass da eben ja diese Rezeptoren einfach am sensibelsten sind. Und deswegen der Haarausfall wahrscheinlich dort passiert. Und das Ganze hat man eigentlich auch dann irgendwann so ein bisschen, bestätigen können, als man dann angefangen hat, DHT einfach mal zu blocken. Das heißt, diesen DHT-Spiegel so niedrig wie möglich zu halten, damit eben weniger von dieser Stimulation passiert. Und da kommen wir dann gleich zu diesen Medikamenten, die man nehmen kann, Finasterid, Dutasterid, die aber halt auch so ein paar unangenehme Nebenwirkungen haben können. Ne? Aber das heißt, also das ist super gut bestätigt und bei extrem vielen Männern der Hauptgrund für den Haarausfall. Ne? Beziehungsweise wirklich der zugrunde liegende Mechanismus ist am Ende sicher ein hormoneller und hängt mit DHT zusammen.
Ja, und du hast schon gesagt, diese Follikel, die verteilen sich ungleich über den Kopf hinweg. Man unterscheidet da auch sogenannte Balding-Follikel, also solche, die sehr sensibel sind auf dieses DHT, und dann noch diese Non-Balding-Follikel. Und diese Non-Balding-Follikel, die hat man eben hier am Hinterkopf. Also wenn es dann so Richtung Hals runtergeht, also klassisch am Hinterkopf, da hat man auch, wenn man einen krassen Haarausfall hat, relativ lange noch dichtes Haar. Das merkt man dann auch, dass es dieser Kranz dann auch, genau, ne, den viele Leute noch haben, also an den Seiten. Und am Hinterkopf hat man noch lange relativ dichtes Haar. Und am Kopf oben und vorne im Bereich der Geheimratsecken hat man eben besonders viele von diesen auf DHT-sensiblen Follikel. Und was häufig noch ein bisschen missverstanden wird: Das Problem ist nicht DHT per se, also 10 Männer, die alle einen unterschiedlichen DHT-Spiegel haben, können trotzdem alle ein unterschiedliches Maß an Haarausfall haben, weil eben nicht der Spiegel von DHT relevant ist, sondern halt nur die Empfindlichkeit. Genau. Deswegen ist diese Messung von DHT im Blut, das kann man ja messen, das ist ein ganz normaler Blutwert, wie vieles andere auch, ist die eigentlich relativ sinnlos, würde ich mal sagen. Klar kann man eine Einschätzung darüber treffen, wenn du sehr viel DHT hast, ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass bei gleicher Anzahl an diesen sensitiven Follikeln, dass es auch häufiger andockt. Wenn es niedriger ist, ist die Wahrscheinlichkeit niedriger. Aber man hat sich das auch mal in Studien so ein bisschen angeschaut und da gab es kaum einen super, super schwachen Zusammenhang nur. Das heißt, diese Messung von DHT im Blut, die ist nicht sonderlich hilfreich, wenn es darum geht zu sagen, bekomme ich jetzt erblich-bedingten Haarausfall, ja oder nein? Habe ich vielleicht schon erblich-bedingten Haarausfall, ja oder nein? Also für diese irgendwie Diagnostik, nee, doch, bringt das ja relativ wenig. Auch für eine Verlaufskontrolle bringt es ebenfalls relativ wenig, weil eigentlich müsste man diese Rezeptorsensitivität wissen. Und die kann man sich natürlich in Studien in einem Zellmodell anschauen. Aber es gibt ja keinen Test, wo man jetzt zum Hautarzt gehen kann und der misst dann mal, oh, jetzt schauen wir mal kurz, wie sensibel deine Follikel sind, um zu schauen, was denn da Sinn macht. Ne? Das merkt man halt, wenn, dann eher selber.
Auch von nichts, ja. Also ich meine, genau, wie du sagst, also am Ende das Allerwichtigste ist natürlich diese Sensitivität, die super individuell ist, die de facto auch genetisch ist und man so ein bisschen einfach in die Wiege gelegt bekommt. Und erst dann ist eigentlich der DHT-Spiegel relevant. Ne? Also klar, bringt es dann schon was, wenn du DHT blockst, aber am Ende ist die Sensitivität entscheidend. Und ich meine, die sieht man ja. Ne? Also man sieht den Leuten ja an, wenn sie sensitiv drauf sind. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann sicherlich auch ein bisschen was bringt, wenn man seinen Lifestyle noch ein bisschen optimiert, schafft seinen DHT-Spiegel irgendwie um 30% zu reduzieren. Gibt ja schon so ein paar Themen, die den DHT-Spiegel steigern. Alles, was schlecht für Testosteron ist, ist häufig gut für DHT. Ne? Das heißt, eigentlich ein gesunder Lifestyle wird tendenziell deinen DHT-Spiegel ein bisschen stabiler halten. Und wahrscheinlich dann deinen Haarausfall auch verlangsamen. Aber du wirst natürlich nichts daran ändern, dass du Haarausfall hast. Das ist am Ende leider das Problem. Ne? Das hängt halt nur mit dieser Sensitivität zusammen. Ne?
Das Erste, was man von diesem erblich bedingten Haarausfall dann merkt, ist ja eigentlich dieses dünner werdende Haar. Also bevor es sich für dich so anfühlt, boah, ich habe jetzt deutlich weniger Haare, meine Geheimratzecken sind irgendwie sehr viel krasser geworden, merkt man eigentlich, dass die Haare dünner werden. Das ist diese klassische Miniaturisierung. Ne? Die Follikel, die werden immer weniger, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, leistungsfähig und produzieren dann immer kürzeres und dünneres und feineres Haar, bis man am Ende dann nur noch so ein Terminalhaar hat. Das ist dann so ein bisschen wie so ein Flaum. Ne? Hm. Und das sind so die ersten Anzeichen und da sollte man, wenn es jemand stört, anfangen, was dagegen zu machen. Je früher, desto besser. So, je älter der Follikel ist, je schlechter er funktioniert, desto schwieriger ist es dann auch, wieder den Follikel zurückzubekommen. Und vor allem, wenn man schon wirklich kahle Stellen hat, also ich habe zum Beispiel von Haus aus einfach höhere Geheimratsecken, wenn ich hier jetzt anfangen würde, irgendwas topisch aufzutragen, dann wird da kein Haar mehr rauskommen, weil da sind gar keine Follikel. Hm. Und wenn das halt dann schon weiter zurückschreitet, dann kann man diese nicht mehr funktionsfähigen Follikel auch einfach nicht mehr zurückholen. Das wird auch kein Medikament der Welt machen und kein topisches Medikament oder Kosmetikum der Welt, dass man da wieder zurückkommt. Aber jetzt sind wir eigentlich schon beim Thema, bei der Therapie-Landkarte, nennen wir es mal so. Und da gibt es ja Sachen, die sehr gut belegt sind und sicher auch verschiedene, ich sage jetzt mal, Eskalationsstufen. Wenn du jetzt für dich merken würdest, okay, ich bekomme jetzt dünneres Haar, ich habe das Gefühl, es geht los, mich stört das extrem, womit würdest du starten?
Ja, das ist eine gute Frage.
Würdest du direkt ganz reinfahren oder würdest du sagen, ja, okay, jetzt probieren wir mal etwas softere Varianten?
Ich glaube, es ist so ein bisschen, es ist super individuell. Ne? Also ich glaube, wahrscheinlich würde ich eher softer reinstarten, auf jeden Fall. Ich meine, ich mache es ja auch so. Ne? Also ich bin jetzt auch erstmal mit den Klassikern, mit HSF und Minoxidil reingestartet, weil das für mich aus meiner Sicht so, okay, da kann ich jetzt mal nichts kaputt machen mit. Ne? Und wir werden dann ja gleich noch ein bisschen vielleicht in die Finasterid-Dutasterid-Datenlage auch nochmal reingehen. Wie gesagt, da geht es um Hormone. Das ist natürlich eigentlich das Nonplusultra in der Haartherapie, muss man ehrlich sagen. Finasterid-Dutasterid, damit kannst du echt eine Menge erreichen. Aber es haben auch in den ersten 6 Monaten, ich glaube, 3% der Patienten haben halt irgendwas mit ihrer Potenz. Ne? Und das ist schon grob, eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Irgendwas haben die immer und das sind 3%. Ne? Das ist schon krass. Ist aber auch was sich dann über die Zeit halt legt. Deswegen wahrscheinlich würde ich mit sowas wie Minoxidil oder HIF HSF reinstarten. Wahrscheinlich würde ich auch topisch reinstarten. Das heißt, ich würde am Anfang erstmal einfach nur auftragen, mal gucken, ob ich damit schon einen Effekt erziele. Was man dazu wissen muss, brauchst du auch jetzt nicht unter 4 Monaten machen, weil sonst wirst du wahrscheinlich noch nicht wesentlich was sehen, weil die Haare müssen ja auch erstmal nachwachsen. Also selbst wenn ein Haar wirklich 1 Zentimeter im Monat wächst, trotzdem, es muss erstmal die Wurzel sich wieder erholen, ne? dann sind vielleicht 2 Zentimeter gewachsen und dann fängst du langsam an zu sehen, okay, da tut sich jetzt richtig was. Ne? Also du musst der Sache einfach Zeit geben. Und dann kann man on top, wenn man sagt, okay, man macht ohnehin schon sowas, dann kann man noch so ein paar zusätzliche Themen machen, einfach um die Durchblutung der Kopfhaut weiter zu verbessern. Da könnte sowas wie Rotlicht halt spannend sein. Das haben wir auch schon nochmal, ich glaube, wir haben mal eine Rotlichtfolge gemacht, da haben wir auch darüber geredet. Und es gibt tatsächlich so Rotlichtkappen, die man sich aufsetzen kann. Das sind dann so, ich sag mal, Laser nennt man das schon. Ne? Und die fördern einfach die Durchblutung der Haut, des Scalps. Und am Ende ist die Durchblutung auch ein extrem relevanter Bestandteil des Haarausfalls, ne? Weil die auch schlechter wird durch DHT. Ne? Das heißt, du kannst damit natürlich in gewissermaßen ein Offset erreichen und diesen Haarausfall reduzieren. Aber ich würde wahrscheinlich es nicht sagen, okay, mach Rotlicht und mach sonst nichts. Weil das wird höchstwahrscheinlich einfach, also es wäre einfach zu schön, um wahr zu sein. Ne? Das ist es einfach nicht. Und dann gibt es natürlich noch ein paar coolere Sachen. Ich sag mal Microneedling, Platelet Rich Plasma, so. Zwei ein bisschen, ich sag mal, aggressivere Varianten. Microneedling funktioniert auch. Würde ich aber auch empfehlen, das in einer Kombination mit so einer topischen Substanz zu machen. Warum? Weil du dann natürlich die Aufnahme nochmal optimierst und genau an der Stelle, wo du dann das angebracht hast, nochmal die Durchblutung optimierst. Das heißt, eigentlich ist das das Beste und es gibt auch Daten dazu, dass zum Beispiel, wenn du diese topischen Präparate nutzt, dass dann die Non-Responder-Raten runtergehen. Also die Rate der Leute, die tatsächlich überhaupt keinen Benefit hat, wird niedriger, wenn du zum Beispiel Microneedling nutzt. Und PRP, also Platelet-Rich Plasma, das ist wiederum nochmal mehr sophisticated. Da bringt man quasi wirklich Wachstumsfaktoren lokal ein. Das kann vielleicht auch wirklich an sich schon eine Menge bringen, ist aber halt noch recht neu und wirklich sehr teuer, ne? Und halt nicht irgendwie was, was du jetzt selber täglich machen kannst, ne? Da musst du jedes Mal zu einem Arzt gehen und jedes Mal dich behandeln lassen und das halt dann auch regelmäßig über eine längere Zeit hinweg. Da bist du auf jeden Fall sicherlich eine ähnliche Menge an Geld los, wie wenn du einfach gleich eine Haartransplantation machst. Insofern sicher noch ein bisschen, bis das, sag ich mal, in der Masse ankommen kann.
Wenn man das Ganze so ein bisschen zusammenfasst, dann gibt es ja eigentlich zwei verschiedene Bereiche. Klassischer erblich bedingter Haarausfall, bei Mann ist DHT bedingt. Das heißt, man kann einerseits diese DHT-Schiene fahren, ist aber nur medikamentös möglich, in den vielen Fällen auch einfach nur off-label, weil es dafür gar keine Zulassung gibt,
ja.
Und unter ärztlicher Begleitung, weil das ist ein Medikament, das muss man verschrieben bekommen und das ist auch sehr sinnvoll so. Das sollte man auch nicht einfach selbst damit rum experimentieren, wegen den ganzen möglichen Nebenwirkungen, die es gibt, kommen wir dann gleich nochmal dazu. Und das andere ist diese reine Follikelversorgung im Zentrum. Ne? Dass man sagt, was Minoxidil macht, was HSF macht, worauf ja dann auch dieses Microneedling zum Beispiel abzielt, worauf im Grunde auch Rotlicht abzielt. Ne? Durchblutung verbessern, Mitochondrienfunktionen verbessern und das halt alles lokal in der Kopfhaut. Also diese zwei Schienen gibt's.
Genau.
Wenn man die DHT-Schiene nicht angeht, wird man mit den anderen Dingen, die das Fortschreiten sicher verlangsamen können, aber man wird es nicht aufhalten. Wenn man die DHT-Schiene angeht, kann man das theoretisch schon sehr, sehr stark verlangsamen. Ich glaube auch nicht ganz aufhalten, weil das blockt die Wirkung ja nicht komplett. Das ist auch nicht gut so. Also das wäre auch sehr schlecht. Aber da hat man zumindest, was dieses Fortschreiten betrifft, einen größeren Hebel, wenn man sich so weit überhaupt wagen möchte. Sagen wir mal so. Und dann gibt es noch eine Haartransplantation. Eine Haartransplantation macht eigentlich nichts Ursächliches und fast schon eigentlich auch nichts Symptomatisches, weil das Einzige, was man da macht, man nimmt noch gesunde Follikel und packt die an eine andere Stelle am Kopf. Und das Gute ist ja da, das nimmt man ja auch meistens am Hinterkopf und da hat man ja ohnehin Follikel, die weniger sensibel sind auf DHT. Das heißt, man transplantiert ja dann die weniger sensitiven Follikel wieder an den Kopf vorne. Und die werden dann auch nicht über die Zeit hin sensibler, nur weil sie jetzt an einer anderen Stelle sind. Das heißt, das ist grundsätzlich gut und das hat dann auch eine höhere Wahrscheinlichkeit zu überleben. Wenn man aber sonst nichts drumherum macht, fallen halt dann einfach die restlichen Haare aus und man hat dann wiederum nur einen sehr dünnen Teppich an halt den transplantierten Haaren. Und das sind ja auch meistens nur irgendwas im Bereich von 4000 Follikel. Vielleicht mal auch ein bisschen mehr, ne? Ja. Aber da muss man schon auch nur, also man muss auch noch sehr, sehr dichtes Haar haben, damit auch sehr, sehr viele Follikel transplantiert werden können. Wenn man nur noch sehr dünnes Haar hat, ist diese Transplantation dann viel weniger umfangreich.
Ja, und was man dazu sagen muss, ist eigentlich auch jede Haartransplantation kommt am Ende dann danach mit einer Art medikamentösen Therapie. Ne? Also die meisten Ärzte, nachdem du eine Haartransplantation von ihnen bekommen hast, werden dir dann sagen, okay, komm, nimm doch jetzt noch Minoxidil oral oder nimm doch jetzt noch Finasterid oral, damit diese Haartransplantation jetzt auch die nächsten 20 Jahre hält, ne? Und auch ausreichend dicht bleibt, ne? Das heißt, am Ende, man kommt nie ganz um diese, ich sag mal, medikamentösen, topischen Lösungen herum. Das muss man ehrlich sagen. Ne?
Ansonsten hat man halt nur mal eine kleine Verschiebung gemacht.
Genau.
Aber die restlichen Haare, die man vielleicht sonst noch hat, die fallen dann ja wiederum trotzdem aus und dann bleiben halt wiederum nur die transplantierten Haare oder zumindest nur ein Teil davon trotzdem noch erhalten.
Genau.
Da ist einfach nochmal ein kleiner Reminder, dass es das Problem nicht komplett löst, sondern es halt allenfalls hinauszögert. Gut, dann legen wir mal los mit Minoxidil. Minoxidil selber ist ja kein DHT-Blocker, ist aber sicher, dass wahrscheinlich neben Koffein, neben diesen ganzen Koffein-Shampoos, die es ja auch gibt, das häufigste oder das populärste Haarausfalls Medikament, weil es ist tatsächlich ein Medikament, was man ursprünglich, also eigentlich ist Minoxidil ein Herzmedikament. Und man hat dann, wie bei vielen Medikamenten, wie zum Beispiel auch bei Ozempic, was man ursprünglich für Diabetes entwickelt hat, haben wir gemeint, oh, die Leute verlieren Gewicht, ah, lass doch mal was für Gewichtabnahme machen. Das ist bei Minoxidil auch so gewesen. Man hat das als Herzmedikament benutzt, dafür ist es eigentlich, wird es kaum noch verwendet, also dafür ist es wegen Nebenwirkungen, die es auch hat, gar nicht mehr so populär. In einer viel höheren Dosierung, da hat man gemerkt, oh schau, da fangen ja plötzlich dann an, auch wieder neue Haare zu wachsen an verschiedenen Körperstellen, wenn man es ja systemisch nimmt.
Ja.
Und vielleicht wäre das ja doch spannend, um es für Haarausfall zu nutzen. Und das ist so ein bisschen die Journey von Minoxidil.
Ja, ist eigentlich super spannend. Ne? Und das hat man dann auch ganz gut hinbekommen, dass eben auch ohne Rezept in einer topischen Anwendung, also wirklich auf dem Scalp, auf den Markt zu bringen. Das war seinerzeit dann Regain. Ich glaube, Procter & Gamble ist da der Inhaber.
Ich glaube, Johnson & Johnson.
Also Johnson & Johnson, never mind, nicht Procter & Gamble, so rum. Genau, auch ein Und. Und auf jeden Fall, die haben das sehr, sehr erfolgreich auch vermarktet und ist auch ein grundsätzlich wunderbares Produkt. Hat einfach ein paar Nachteile in der Anwendung. Meistens muss es ein Alkohol gelöst sein. Das heißt, wenn man das jetzt dauerhaft anwendet auf dem Scalp, dann nach ein paar Jahren fängt einfach die Kopfhaut an zu schuppen und zu jucken und haben dann viele Menschen einfach Schwierigkeiten mit. Bei manchen funktioniert es aber auch lange sehr gut. Was man bei Minoxidil generell im langfristigen Sinne sagen muss, wenn man es topisch anwendet, dass es häufig irgendwann dazu führt, dass es einfach nicht mehr so gut funktioniert. Irgendwie hört es dann auf, so gut zu funktionieren. Man hat Probleme damit und dann hat man ein paar Jahre auf jeden Fall rausgeholt und die hat man auch normalerweise richtig gut rausgeholt. Also es funktioniert sehr schnell. Innerhalb von 6 Monaten siehst du auf jeden Fall einen Unterschied. Aber dann hast du auch den Peak so nach einem Jahr erreicht und dann geht es eher wieder nach unten, ne? Dann wird es immer schlechter. Kann man, wie gesagt, als einfach auftragen auf die Kopfhaut. Man kann es aber auch einnehmen. Da fängt man dann normalerweise mit einer Dosierung von 2,5 Milligramm an. Vorteil gegenüber dem topischen ist, man hat eine deutlich niedrigere Non-Responder-Rate. Es funktioniert also deutlich besser. Und genau das ist ein großes Problem in der topischen Variante, dass wirklich 40-60% der Leute, bei denen funktioniert es einfach gar nicht. Ne? Und da kann man dann vielleicht umsteigen eben auf die orale Variante. Man kann aber auch zum Beispiel Sachen nutzen wie Microneedling oder so, um es noch ein bisschen zu optimieren. Da gibt es auch Daten dazu, dass das tatsächlich funktionieren kann und helfen kann. Es ist aber, wie gesagt, es ist am Ende in der topischen Variante einfach ein bisschen schlechter verträglich als viele andere Dinge und häufig dann keine Dauerlösung, zumindest für den gesamten Scalp. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Und deswegen kommen dann viele Leute davon weg. Und mittlerweile wird es eben sehr gerne auf dieser oralen Lösung genutzt. Und da nebenwirkungstechnisch kann es schon ein paar Sachen geben. So, ne? Also ich habe persönlich gar nichts gemerkt. Ne? Ich bin aber auch bis jetzt immer noch bei 2,5 Milligramm. Du gehst normalerweise bis 5 dann irgendwann hoch. Was viele Leute aber haben, dass sie so Herzklopfen haben, also häufiger so kleine arrhythmische Ereignisse, ne? Dass sie irgendwie merken, dass der Kreislauf nicht mehr ganz so hinterherkommt, dass sie sich so ein bisschen abgeschlagen fühlen, ne? Morgens nicht so richtig aus dem Bett kommen. Bei mir hat es auch die Ruheherzfrequenz erhöht, das fand ich ganz spannend. Das hatte ich so online noch nicht so häufig gefunden, aber hat den Herzschlag einfach ein bisschen erhöht. Nur so ein Ticken, deswegen nehme ich es jetzt morgens und nicht mehr abends. War so ein ganz, ganz nices Learning eigentlich. Das hat dann auch relativ schnell funktioniert. Interessanterweise hat es aber am Anfang auch 2 Wochen gedauert, bis das wirklich passiert ist. Das war ganz interessant, deswegen war ich erst so, nee, kann nicht sein. Aber super spannend gewesen auf jeden Fall. Das heißt, man musste einfach so ein bisschen lernen, damit umzugehen. Aber eigentlich im Alltag merkst du dann gar nichts. Ne? Also und es funktioniert. Ne? Also tatsächlich wachsen Haare nach, aber halt überall am Körper so ein bisschen mehr. Ne? Das muss man halt auch wissen.
Ich meine, es macht ja schon Sinn vor dem Hintergrund, als das Minoxidil einen leichten Blutdruckabfall macht. Wenn du niedrigeren Blutdruck hast, muss das Herz natürlich auch häufiger schlagen, damit das Blut entsprechend überall hinkommt, wo es halt gebraucht wird. Also vor dem Hintergrund wird es zumindest eine Erklärung sein, wieso die Ruheherzfrequenz dann auch entsprechend höher wird.
Macht genau. Voll Sinn, finde ich. Ja.
Bei der Non-Responder-Rate, der Grund, wieso da einige Non-Responder sind, ist, dass Minoxidil ja nicht dann einzieht und direkt als Minoxidil einen Effekt hat, sondern das muss von dem Kopfhautenzym noch umgewandelt werden. Wenn du dieses Enzym nicht hast oder nur sehr wenig von dem Enzym hast, wiederum auch genetisch festgelegt, also das kann man jetzt nicht steigern oder seltener machen, dann bringt was, wenn es umgewandelt werden kann, bringt es was, wenn es nicht umgewandelt werden kann, dann bringt es nichts. Das sollte man einfach so ein bisschen ja, das ist halt so. Das kann man jetzt auch nicht wirklich ändern. Trotzdem kann man es natürlich mal probieren, vor allem diese topische Lösung. Wie gesagt, diese trockene Kopfhaut, die tritt nicht erst nach Jahren auf, sondern super, super schnell. Also wenn man sich Alkohol, also eine alkoholische Lösung, das ist immer ein Alkohol gelöst, wie du schon gesagt hast, immer auf eine Kopfhaut, das muss nicht die Kopfhaut sein, das kann auch die Haut sein, aufträgt, dann trocknet das einfach enorm schnell die Haut aus. Man mag sich dann nur zurückerinnern, als man vor Jahrzehnten in vielen, vielen Krankenhäusern oder Pflegeheimen diese alkoholische Händedesinfektion benutzt hat. Damals war die noch nicht rückfettend. Und wenn man das dann sehr, sehr häufig nutzt, das ist Alkohol desinfiziert natürlich ungemein gut, und diese Hände, innerhalb von einer Woche sind die teilweise aufgebrochen, weil man das häufig am Tag gemacht hat. Und man hat so richtige Ragaden bekommen, weil die Haut so trocken war, dass man sich dann irgendwann Gedanken gemacht hat, ja okay, jetzt müssen wir da was ändern. Und dann hat man das rückfettend gemacht und deswegen hat man dann, wenn man das heutzutage macht, auch schon während der ganzen Covid-Zeit, ja immer noch so einen leichten Film auf den Händen gehabt. Das heißt, man hat da das richtige Produkt gehabt, was die Haut dann auch nicht so stark schädigt. Und ähnlich ist es bei Minoxidil, da ist die Menge natürlich sehr viel kleiner. Und es sind ja dann schon auch noch andere, bei dieser Lösung, ein paar andere Bestandteile mit drin, die das versuchen so ein bisschen zu lindern. Aber das Problem bleibt natürlich trotzdem. Also ja, schuppig und trockene Kopfhaut, die ist halt einfach Teil von so einer klassischen topischen Minoxidil-Therapie. Und ansonsten ja, kann man das natürlich auch schlucken, wie du gesagt hast. Das ist aber auch off-label. Und wie gesagt, man braucht einen Arzt, der schon mal damit gearbeitet hat, der einem das dann auch verschreiben kann und der das im Idealfall dann auch noch mit beobachtet und sich mal ja, anschaut, wie es denn mit den Nebenwirkungen ausschaut, wie du schon gesagt hast, ne? Es ist ein Herzmedikament gewesen, deswegen kann es auch in zu hohen Dosen eine Herznebenwirkung haben. In sehr niedrigen Dosen ist zumindest in den Studien, die man gemacht hat, nicht so krass viel bei rausgekommen.
Ja.
Ein kleines Thema noch, hast du was vom initialen Shedding gemerkt? Also, dass dir am Anfang dann mehr Haare ausgefallen sind, subjektiv?
Nee, überhaupt nicht tatsächlich. Also, es war wenn dann ganz wenig nur, ehrlicherweise. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht bei der topischen Variante auch ein bisschen schlimmer ist, ne? Weil bei der oralen Variante fängst du an, so Stück für Stück einen Spiegel aufzubauen. Ne? Das heißt, insofern eigentlich ein bisschen schonender am Anfang, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber ich glaube, es wurde in den Studien auch dort am Anfang ein gewisses Shedding eigentlich gesehen. Deswegen, ich könnte nicht sagen, dass ich es hatte. Also mir wäre es nicht aufgefallen.
Okay. Üblicherweise ist es nämlich so, dass von vielen Leuten berichtet wird, dass es, wenn sie mit der Minoxidil-Therapie starten, so ein initiales Shedding haben. Das heißt, man verliert initial mal mehr Haare und man würde sich dann denken, so okay, das funktioniert bei mir gar nicht, es macht es sogar schlimmer. Das ist kein Problem im eigentlichen Sinne, sondern das heißt einfach nur, dass es ja schon was bringt.
Genau, es schmeißt im Grunde erstmal die ganzen halbtoten Haare mal raus, ne? Und dann
damit die dann auch wieder in die Wachstumsphase kommen. Und die Wachstumsphase wird ja durch Minoxidil dann auch entsprechend verlängert. Das bringt natürlich auch mit sich, wenn man mit Minoxidil aufhört, dann hört auch der Effekt auf.
Leider, direkt. Ja. Das geht dann auch relativ schnell wohl, ja. Also das muss man dann schon länger nehmen. Ja.
Genau. Dann zu dem DHC-Thema. Du hast schon Finasterid und Dutasterid angesprochen. Das sind zwei verschiedene Medikamente. Ich glaube, Finasterid ist sehr viel älter, sehr viel bekannter. Dutasterid ist einfach eine potentere Variante von Finasterid. Aber potenter ist nicht immer besser.
Ja, es ist so ein bisschen, es streiten sich da aktuell offen gesagt noch so ein bisschen die Geister. So oder so, das ist jetzt, sage ich mal, der Goldstandard in der Haarausfallbehandlung. Also besser als das bei Männern wird es nicht, weil die das zugrunde liegende Problem eigentlich, ich sag mal, zumindest zum Teil lösen. Ne? Du willst möglichst diesen DHT-Spiegel dann richtig runterfahren, wenn du da sensibel drauf reagierst. Und das führt einfach dazu, dass dieses konstante DHT-Bombardement, was die Haarwurzeln da haben, dass das einfach aufhört. Ne? Und dann regeneriert sich die Kopfhaut beziehungsweise das Galb und regenerieren sich die Haarwurzeln von ganz alleine, ne? Weil es ja ohnehin eigentlich vorgesehen war. Funktioniert schlechter natürlich bei Haarwurzeln, die schon lange inaktiv sind. Da ist es auch so, dass man die dann häufig nicht mehr zurückholen kann. Ist sicher besser als bei Minoxidil, aber es ist auch so. Ne? Das heißt, es gilt ja auch hier rechtzeitig anfangen, sonst nutzt es einfach weniger. Aber ja, also was machen wir? Wir senken DHT und am Ende sind die Studien eigentlich alle sehr eindeutig. Es gibt sehr gute Response-Raten, es funktioniert wunderbar und viel, viel besser noch als Minoxidil. Also es ist wirklich deutlich potenter und auf jeden Fall was, worauf man, wenn man merkt, dass Minoxidil bzw. andere Varianten diesen Haarausfall nicht stark genug nach hinten verschieben, dass man dann relativ zeitnah dann auch hier eskaliert gegebenenfalls. Da kommen wir aber auch dann schon zum Nachteil. Ne? Erstmal von beiden dieser Varianten, Finasterid und Dutasterid, sie blocken im DHT und haben offensichtlich auch ein paar andere hormonelle Nebenwirkungen, die man noch nicht so 100% genau erklärt hat. Aber die hängen eigentlich alle mit der sexuellen Funktion zusammen. Ne? Das heißt, Libido kann runtergehen, Erektionen können einfach nicht kommen, ne? Ejakulationen können irgendwie nicht funktionieren. Also generell alles, was mit Potenz so ein bisschen zusammenhängt, kann schlechter werden für einen Zeitraum. Ne? Und das ist tatsächlich so, dass es am Anfang, wenn man alle diese verschiedenen Arten der, ich sag mal, Potenzreduktion mal zusammenzählt und mal guckt, okay, manche hatten halt ein bisschen weniger Libido, das ist natürlich sehr subjektiv, ne? Muss man auch dazu sagen. Manche hatten Probleme mit Erektionen, manche mit Ejakulationen. Wenn man das mal alles zusammenzählt, dann sind es doch fast 3% der Patienten, zumindest bei Finasterid, bei Dutasterid ist es nicht ganz so eindeutig, die tatsächlich Probleme haben. Ne? Das ist schon krass, wenn man drüber nachdenkt. Also es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass man eine von diesen Personen ist, die tatsächlich mal was merkt am Anfang. Ne? Jetzt ist es aber auch so, wenn man das dann wirklich 6 bis 12 Monate weiternimmt, dass dann am Ende nur noch so 0,3% der Leute wirklich, also wirklich ein super kleiner Anteil der Leute wirklich noch Probleme hat. Ne? Das heißt, man muss einfach durch diese Phase durch. Und dann ist die Sache eigentlich wieder gar nicht mehr so schlimm. Und ich gehe auch mal davon aus, dass bei 0,3%, das ist für mich schon wieder so wenig, dass ich mir denke, okay, ja, also da würde ich das Risiko wahrscheinlich auf jeden Fall eingehen. Ne? Und deswegen bin ich da ehrlicherweise persönlich auch deutlich entspannter geworden und werde wahrscheinlich auch irgendwann, wenn ich merke, okay, es schreitet jetzt weiter voran, ich schaffe es mit meinen aktuellen Lösungen, die ja quasi nur durch die Durchblutung verbessern und die Versorgung verbessern, da komme ich nicht weit genug mit. Ja, dann werde ich wohl am Ende darauf umsteigen müssen. Ne? Und jetzt Unterschied Finasterid, Dutasterid. Man sagt, Dutasterid ist nochmal potenter, ne? Auch in der DHT-Senkung. Man sagt auch, es könnte bei manchen Nebenwirkungen wiederum schlechter sein oder schwieriger sein. Es ist offen gesagt noch nicht so ganz klar. Ne? Es gibt auf jeden Fall viele Biohacker, die jetzt schon eher auf Dutasterid gehen, einfach weil es anscheinend die potentere Variante ist und sagen, das ist jetzt das Nonplusultra. Ich glaube, die Jury ist still out, sagt man ja. Ne?
Mm. Was man bei Finasterid oder Dutasterid, wie auch immer, nicht vergessen darf, du hast diese sexuellen Nebenwirkungen angesprochen. Mm. Es sind aber auch psychische Nebeneffekte, die es noch gibt. Und zwar wird sehr häufig berichtet, das heißt sehr häufig, in einer ähnlichen Häufigkeit wie von diesen 3%, über die wir vorgesprochen haben, dass Depression häufiger wird, dass Stimmungsschwankungen oder eine Stimmungsveränderung einfach auftritt. Das darf man auch nicht ganz außer Acht lassen. Das heißt, wenn man so ein Medikament nimmt und man merkt sowas, dann soll man natürlich sofort damit aufhören. Und
ja,
mit dem Arzt, der ihm das verschrieben hat, dann auch mal sprechen. Da wird man auch aufgeklärt. Diese Aufklärung ist ganz spannend, weil es gibt auch einen sogenannten Nocebo-Effekt. Man hat mal verglichen, auf der einen Seite hatte man eine Gruppe von Leuten, die man über die Nebenwirkungen nicht so ausführlich aufgeklärt hat und einmal sehr ausführlich. Und in der Gruppe, wo man die sehr ausführliche Aufklärung gemacht hat, waren die Nebenwirkungen dann viel häufiger als in einer anderen Gruppe. Das heißt, das soll nicht heißen, dass diese Nebenwirkungen nicht existieren. Das tun sie auf jeden Fall, auch in einer so in etwa beschriebenen Häufigkeit. Aber das macht es manchmal ein bisschen schwer interpretierbar, wie hoch ist denn die Häufigkeit jetzt tatsächlich?
Ja, vor allem, weil vieles davon halt psychisch ist, ne? Und das ist natürlich dann schon so ein...
Es ist nicht so einfach greifbar und nicht so objektiv messbar wie eine Erektionsstörung zum Beispiel oder eine Ejakulationsstörung. Das ist ja dann im Grunde zwar schon auch immer selbst berichtet, aber sowas ist zumindest was man auf jeden Fall merkt. Deswegen macht es das manchmal ein bisschen trennunscharf. Und es gibt auch noch ein Postfinasterid-Syndrom. Davor haben auch manche Angst, ist natürlich nicht häufig, aber das beschreibt einfach das Phänomen, dass du, nachdem du aufgehört hast mit Finasterid oder Dutasterid, dass du diese Effekte trotzdem weiterhin hast. Also du hast trotzdem Libido-Probleme, trotzdem Erektionsprobleme und trotzdem auch diese Stimmungsveränderungen. Also dass das dann persistiert über das Ende von der Einnahme hinweg. Das existiert, es ist schon umstritten. Also da gibt es jetzt auch nicht super tolle Daten, wo man sagen kann, und in x Prozent der Fälle tritt das auf. Es wird beschrieben, manche sagen, es ist ein Trendbegriff und manche sagen, es ist tatsächlich ein reales Ding. Ich würde mir jetzt nicht erlauben, da eine Einschätzung darüber abzugeben. Ist es jetzt A oder ist es jetzt B? wollten einfach das nur noch mit ansprechen, weil es halt ja, so Finasterid zu der ganzen Debatte auch einfach dazugehört. Und Finasterid, Dutasterid ist vor allem für Männer relevant, für Frauen eher weniger. Bei Frauen gibt es erstens mal gar keine Empfehlung dazu. Es ist auch während einer Schwangerschaft total kontraindiziert, weil ja auch manche Frauen darüber klagen, dass sie in der Schwangerschaft sehr stark Haare verlieren. Das gibt es auch. Da auf keinen Fall irgendwie mit Finasterid oder Dutasterid starten, würde man eh nicht machen. Würde man ja auch nur von einem Arzt bekommen. Und ich hoffe, dass das kein Arzt der Welt dann verschreiben würde. Aber you never know. Trotzdem, genau, da einfach dran denken, dass man das, wenn dann nur in einem sehr schmalen Rahmen mal individuell ausprobiert. Wenn es jetzt Frauen betrifft, bei Männern ist die Datenlage schlichtweg ein bisschen besser. Und auch da ist es so, das mag zwar das potenteste Medikament sein, aber man bekommt auch dadurch nicht seine frühere Mähne zurück, sondern es ist eher so, dass man den Haarausfall möglichst lange rauszögert, bis hin zu bei manchen sicher auch stoppt, aber an und für sich ist es kein Zurück zu vorher. Also das ist jetzt kein Shortcut, dass man dann plötzlich wieder sehr viel mehr und dickere Haare hat. Die Haare werden auf jeden Fall dicker, weil dieses Miniaturisierungssignal von DHT, das wird ja gestoppt. Das heißt, der Follikel wird dann nicht immer kleiner, dünner, Haare, weniger Haare, sondern der erholt sich auch wieder insofern, dass die Haare wiederum dicker werden. Der Effekt ist sogar größer als der, dass man wieder mehr Haare hat. Muss man auch dazu sagen. Also es wirkt voller, obwohl man vielleicht nur die gleiche Menge an Haaren hat, einfach weil sich diese Follikel wieder erholen. Und das ist ja dann ja schon ein Effekt, den man haben möchte.
Genau. Ja, ja, ich denke, man kann wahrscheinlich immer so ein bisschen grob über die Faust sagen, man kann wahrscheinlich schon zurück zu einem gewissen Zeitpunkt, vielleicht 1-2 Jahre vorher, ne? Vielleicht manchmal auch 3, ne? Aber man kommt nie wieder zurück, wo man vielleicht, keine Ahnung, mit 18, 19 war, wo halt noch wirklich so die Pracht da stand, ne? Also das wird mit all diesen Lösungen nicht klappen, ne? Das ist unmöglich.
Genau. Dann gibt es noch so ein paar Add-ons. Microneedling hast du schon erwähnt. Hast du es auch mal selber gemacht?
Ja, was ich schon mache, das mache ich jetzt aber noch nicht so lang, ist, dass ich mit so einem Dermastamp, das sind dann einfach ganz viele Nadeln auf so einer kleinen Platte, gehe ich hier so in die Geheimratsecken rein und hier vorne, also überall am Haaransatz und versuche damit so ein bisschen zu optimieren, da quasi die Absorption des Mittelchens zu optimieren und vielleicht ja damit auch die Geheimratsecken zumindest aufzuhalten und da einzufrieren, wo sie gerade sind, ne? Wird sie jetzt mal zeigen, wie sich das entwickelt in den nächsten Monaten. Kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Es ist aber auf jeden Fall, wie gesagt, es gibt gute Daten zu Microneedling und deswegen kann ich nur empfehlen, gerade wenn man sagt, man will am Anfang nur topisch machen und auch länger erstmal nur bei topisch bleiben und will erstmal Abstand nehmen von richtigen Medikamenten, dann mit der Zeit ein Microneedling dazu zu nehmen, weil man damit zumindest die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass die Therapie länger gut funktioniert, ne? Und das ist dann auf jeden Fall auch schon mal ein gutes Argument. Die Dinger kosten nicht viel, 20, 30 Euro, glaube ich, für so einen Stamp. Kannst du auf jeden Fall ein paar Monate hernehmen, ne? Deswegen spricht überhaupt nichts dagegen.
Kleines Kaviat, es sollte, also tiefer und blutiger ist nicht besser in dem Sinn. Guter Punkt. Ja. Es gibt ja eine verschiedene Nadellänge, die du bei diesen Dermastamps auch haben kannst, von 0,5 Millimeter bis hin zu 3 Millimeter. Man sollte nicht anfangen zu Hause mit 3 Millimeter irgendwie loszulegen, weil wenn man sich, also wenn es blutet, dann verursacht man natürlich immer eine Verletzung und das kann dann auch vernarben. Ne? Wenn es vernarbt, dann ist es vorbei, weil dann hat man auch erstmal den Part von der Haut kaputt gemacht. Und das will man ja auf keinen Fall machen. Ja. Deswegen sollte man da vorsichtig sein, wenn man sich sowas für zu Hause holt, mit einer sehr niedrigen, also mit einer sehr kurzen Nadel nur loslegen. Und alles andere gehört dann auch mal in professionelle Hände. Das macht man dann auch nicht mehr selber, sondern das lässt man dann der Person extern wirklich machen, die dafür sorgt, dass dieser Einstich, der soll nämlich immer normal sein, also in 90-Grad-Winkel und nicht irgendwie schief. Weil beim Schiefen bekommt man viel häufiger eine Vernarbung als bei der geraden Einstichtiefe. Deswegen sind diese Dermastamps auch eigentlich besser als diese Dermaroller, weil bei diesen Rollern hat man häufiger das Problem, dass man schief einsticht und bei den Dermastamps ist es viel einfacher, da auch wirklich im 90-Grad-Winkel reinzukommen. Also die Daten sind dann nicht überwältigend, dass dieses Microneedling jetzt eine super gute Idee ist, aber es ist auf jeden Fall was man mal mit reinnehmen kann, weil diese 20 Euro für so einen kleinen Dermastamp, die ruinieren jetzt erstmal niemanden und man kann ja mal testen, ob man da selber einen Benefit hat oder nicht. Also mechanistisch ist es auf jeden Fall plausibel.
Ah ja, und nur einmal die Woche machen. Und nur einmal die Woche, wenn wir schon bei den ganzen Kaviats sind. Dermastemp ist gut, aber auch nur einmal die Woche. Also man will echt auf keinen Fall in diese Vernarbungssituation kommen und einmal die Woche reicht total. Zwischen 0,5 mm und 1,5 mm reicht komplett. Gibt nämlich viele, die deutlich tiefer gehen. Ja.
Genau, und dann eine Vernarbung verursachen. Dann gibt es noch Rotlicht, Rotlichttherapie. Ich weiß, du hast eine Lasercap. Es gab so viele Nachfragen, was du denn für eine Lasercap nutzt nach der Rotlichtfolge, die wir hatten. Alle haben sich gar nicht für diese Paneele interessiert, sondern es ging eigentlich nur um die Kappe.
Ja, das verwendet. Ist also auf jeden Fall das echt dringende Produkt, was ich anfangen muss zu verkaufen. Ne? Ich bin natürlich, Sparfuchs wie ich bin, habe ich das natürlich irgendwo in China bestellt. Bin da aber ehrlicherweise auch super happy mit dem Ding. Funktioniert wunderbar. Das Einzige, was mich an dem stört, ist, dass es immer mindestens, dass es eigentlich eine halbe Stunde immer an ist, dass der Timer immer eine ganze halbe Stunde geht und man nicht automatisch nach 6 Minuten, 10 Minuten aufhört. Das ist mir einfach ein bisschen zu lang. Man kann aber natürlich einfach zwischendurch abstecken und sich einen Timer selber stellen. Ne? Also es geht alles. Insofern, das Ding funktioniert sehr gut. Ich glaube, ich habe bei AliExpress gekauft. Und ich glaube, da gibt es jetzt sicherlich auch Leute, die ganz geschockt sind, dass ich das so mache. Aber ich finde, das funktioniert sehr gut. Und man merkt richtig, wie das die Durchblutung anregt. Also das hat schon richtig Power, das Ding. Im Vergleich zu vielen so anderen, so diesen Rotlichtmasken oder so, die man online kaufen kann, die ja wirklich, ja, also offen gesagt, nicht viel eindringtiefer haben aus meiner Sicht.
Also es gibt schon auch gute.
So, nee, sicher.
Das genau. Will man nicht sagen, aber diese 50, 60 Euro Dinger, die sind meistens, die haben viel zu eine geringe Diodendichte und sind viel zu schwach dann. Also man muss ja einerseits muss man auf die Wellenlängen schauen. Wenn es um das Haarthema geht, ist das im Bereich von 630 bis 660 Nanometer von der Wellenlänge des roten Lichts. Und dann muss man ja auch noch auf die Stärke schauen, dass es die Power pro Quadratzentimeter praktisch.
Genau.
Und auch da sollte man irgendwo im höheren Bereich sein. Mehr ist nicht immer besser. Aber diese sehr, sehr günstigen Produkte, die sind halt viel zu schwach, als dass man dann tatsächlich einen Effekt hat. Und wer günstig kauft, kauft zweimal. Das ist das Felgenproblem, was wir immer sagen, eine andere genau. Geschichte. Aber ja. In dem Fall ist es tatsächlich so, dass diese sehr, sehr günstigen Masken, deswegen muss man jetzt nicht 500 Euro dafür ausgeben, wenn es um dieses Gesichtsthema geht, gibt es auch günstigere, gute. Aber bei dem Haarthema wird es dann, sind auch günstige Masken relativ teuer, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, was hast du für deine bezahlt?
Ja, die hat, glaube ich, trotzdem 250 Euro gekostet. Ja. Also war jetzt nicht super billig, aber du musst natürlich auch sehen, du brauchst natürlich auch wirklich die zehnfache Intensität, wie jetzt bei so einer Gesichtsmaske. Ne? Also du hast ja auch noch Haare dazwischen. So, ne? Da musst du ja schon, du brauchst mehr Eindringtiefe, die Haut ist dicker, ne? Der Scalp. Und du brauchst, musst auch durch die Haare durch. Ne? Also,
und je mehr Haare man hat, desto schlechter funktioniert es eigentlich. Genau. Weil je dichter die Haare noch sind, je länger die Haare vor allem auch sind, desto weniger von dem Licht kommt dann auch tatsächlich an.
Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall einen guten Detour gemacht jetzt.
Sehr guten Detour gemacht. Und das Letzte, worüber wir noch kurz sprechen wollten, ist dieses HIF-Thema oder HSF-Thema. Mhm. HIF selber, vielleicht zur Erklärung, ist erstmal ein kleines Molekül, das produziert wird, wenn der Körper zu wenig Sauerstoff hat. Also das kann überall im Körper sein. Wenn man zu wenig Sauerstoff hat, dann wird dieses HIF-Molekül produziert. Hypoxia Inducible Factor heißt das auch und gibt dem Körper das Signal, dass da nachgebessert werden muss, dass da mehr Sauerstoff hin muss. Das heißt, es verbessert die Durchblutung und es gibt auch langfristige Anpassungssignale. Wenn dieses HIF-Signal über längere Zeit persistiert, dann werden auch neue Blutgefäße gebildet, weil dieses HIF-Signal ja dann dauerhaft an ist und dem Körper immer das Signal gibt, okay, hier haben wir zu wenig Sauerstoff, hier haben wir zu wenig Sauerstoff, hier haben wir zu wenig Sauerstoff und verbessert dann darüber die Versorgungssituation. Das funktioniert in den Organen, das funktioniert in der Muskulatur. Und dieses Prinzip hat man dann im Grunde auch auf den Haarfollikel übertragen. Und beforscht hat es ja der Dominik Duscher, den wir auch ganz gut kennen. Und der hat mir dann auch erzählt, in der Entwicklung von diesem HSF, das ist nämlich dieser HIF-Stimulating Factor, also das heißt ein Molekül, was dafür sorgt, dass dieses HIF, was ich vorher kurz beschrieben hatte, auch tatsächlich exprimiert wird, gebildet wird und dem Körper dann auch das Signal gibt. Das hat man, wo er in Stanford war, im Kontext von Wundheilung untersucht. Das heißt, damals ging es nur um Wundheilung und wenn sich da jemand bei Wundheilung ein bisschen auskennt, dann ist es so, wenn Wunden abheilen, dann bildet sich ja meistens Narbengewebe. Also es gibt einen primären Wundverschluss, da merkt man gar nichts mehr. Und es gibt einen sekundären Wundverschluss, wo dann eine tatsächliche Narbe entsteht. Und auf diesen Narben wachsen üblicherweise keine Haare mehr. Jetzt hat man da aber dann mit HSF gearbeitet. Das ist im Grunde eine Familie aus verschiedenen Molekülen, die Eisen binden. Und wenn Eisen gebunden ist, dann ist das im Grunde vereinfacht gesagt ein Signal dafür, dass dieses HIF gebildet wird.
Ja, es kommt dann weniger Sauerstoff an im Gewebe, ne?
Genau. Das ist eigentlich logisch, ne? Weil Eisen gebunden wird, dass ja auch im Hämoglobin drinsteckt, was den Sauerstofftransport im Körper macht. Also im Grunde sind das sehr, sehr kleine Moleküle, so Eisen-Chelator-Moleküle, und die sorgen dafür, dass dann HIF exprimiert wird. Und bei der Wundheilung ist das natürlich auch ganz gut, weil gerade bei einer Wunde willst du ja, dass mehr Durchblutung hinkommt, mehr Versorgung hinkommt und die Versorgungssituation dann auch besser wird und besser bleibt. Und während diesen ganzen Forschungsstudien, die man da gemacht hat, die sie damals in Stanford gemacht haben, ist aufgefallen, hoppala, da wachsen ja dann tatsächlich doch wieder Haare. Und das ist gewissermaßen der Ausgangspunkt gewesen für diese Entwicklung von einem HSF-Serum, was dann das Haarwachstum im Grunde auch verbessern soll. Und daraufhin hat es dann auch mal eine klinische Studie gegeben mit 20 Leuten, wo man das dann mal strukturiert sich angeschaut hat. Bringt es jetzt tatsächlich was? Fallen weniger Haare aus? Werden die Follikel auch wieder besser insofern, als dass sie dickeres Haar rausgeben? Und so weiter und so fort. Das ist praktisch der ganze Sinn dahinter gewesen. Hinter diesem relativ neuen Ansatz, würde ich mal sagen, neben Minoxidil und Finasterid, Dutasterid, gibt es eben auch noch diesen HIF-Ansatz, der ist sicher weniger untersucht als Minoxidil, aber es ist trotzdem einfach ein spannendes Molekül, weil es eben nicht in diese medikamentöse Schiene reinfällt, wie ein Minoxidil oral oder ein Finasterid oral, sondern das ist was, womit man einfach so mal starten kann. Das ist eigentlich das Gute daran.
Ja, es hat ein paar verschiedene Vorteile. Also ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, es ist besser als Minoxidil, weil das weiß man einfach nicht. Ja. Dafür ist die Datenlage noch nicht gut genug, beziehungsweise es wurde nie Head-to-Head verglichen. Dementsprechend macht es auch überhaupt keinen Sinn, das zu sagen. Aber es hat ein paar kleine Vorteile. Also es wird einerseits, muss es nicht in Alkohol gelöst werden. Das heißt, du hast auf jeden Fall einen Verträglichkeitsvorteil. Andererseits, du musst es eigentlich nur einmal am Tag anwenden, weil dieses Rausnehmen von Eisen, diese Hemmung, die funktioniert eigentlich mindestens 24 Stunden. Der Dominik sagt sogar manchmal, dass es wahrscheinlich sogar länger reichen würde, dass man es auch alle 2 Tage nur hernehmen könnte. Aber gut, wir bleiben jetzt mal bei einem Tag, ne? Einmal pro Tag. Minoxidil musst du eigentlich morgens und abends anwenden, um wirklich die vollen Benefits zu bekommen. Das heißt, Minoxidil ist nicht nur schlechter verträglich auf der Kopfhaut, also beziehungsweise die Lösung, sondern du musst sie dann auch häufiger noch anwenden, noch on top. Ne? Und andersrum, HSF kannst du halt relativ gut in einem pflegenden Serum nutzen und hast einfach deutlich weniger von diesen Scalp-Problemen. Und insofern ist es, glaube ich, also aus meiner Sicht eine sehr, sehr interessante Alternative. Und ich jetzt als Arzt würde sagen, okay, Minoxidil würde ich ohnehin einfach auch wegen dieser Non-Response-Rate, die recht hoch ist, eher oral versuchen, weil Minoxidil offensichtlich auch durch dieses Prodrug-Thema schwieriger ist, dann erstmal auch in die Kopfhaut eindringen muss und dann noch Prodrug, ne? Also das ist schon noch eine Menge an Problemen, die da auf einen zukommen. Alle diese Probleme hast du halt bei HSF nicht, ne? Das heißt, das ist eigentlich eine ideale Lösung, die du halt wirklich topisch benutzen kannst und halt idealerweise sogar in der Kombination nutzt. Ne? Weil am Ende so eine Haarwachstumstherapie, die machst du, du committest dich ja eigentlich, wenn du sowas anfängst, okay, ich will es jetzt nicht nur für 3 Monate machen, sondern ich gehe jetzt mal davon aus, ich mache das die nächsten 10+ Jahre. Ne? Das ist eigentlich das Commitment, was du eingehst. Und da ist es natürlich schön, du steigst mit was ein, was erstmal nicht verschreibungspflichtig ist, was pflegend für die Kopfhaut ist, was erstmal keine Probleme macht, ne? Und wenn es dann nicht funktioniert nach 6 bis 12 Monaten, dann hast du zumindest keinen Schaden angerichtet, ne? Und das ist ein Problem, was du hast bei Minoxidil, ne? Und das hast du bei den oralen Einnahmen sowieso, ne? Weil du natürlich schon theoretisch Nebenwirkungen haben kannst. Und deswegen aus meiner Sicht, wenn du damit einsteigst, topisch am allerbesten, ne? Und dann nimmst du noch andere Sachen, andere vielleicht auch noch potentere Sachen on top dazu, ne? Und irgendwann hast du dann halt deinen Stack, ne? Und das wirst du als Mann, der sensitiv auf DHT und so weiter ist, ohnehin brauchen, wenn du das lange durchziehen willst. Aber dafür schaffst du es vielleicht auch, die Haartransplantation zu vermeiden, was ja auch eine nicht unwesentliche OP ist, die auch zu einer nicht unwesentlichen Vernarbung führen kann, wenn du richtig Pech hast, ne? Deswegen, also ich finde, ein richtig geiler Einstieg und echt geile Forschung, die da gelaufen ist in Stanford. Und die Geschichte fand ich super spannend, weil die hatte ich so auch noch nie gehört, wie das eigentlich über Wundheilung dann kam. Ne? Schon cool.
Schon wieder was gewesen, wo das dann eigentlich nur ein Beieffekt war, so wie genau. Auch bei Minoxidil zum Beispiel. Ne?
Interesting eigentlich.
Das ist sehr, sehr spannend, dass das sehr häufig bei der Medikamentenentwicklung so läuft. Fand ich auch ganz spannend. Um jetzt nochmal einen kleinen Reality-Check zu machen, du hast schon diese Laufzeiten auch angesprochen. Wenn man mit irgendwas startet, ob das jetzt HSF ist oder Minoxidil oder Finasterid oder whatever, man darf sich nicht erwarten, dass man da in 4 bis 8 Wochen schon krasse Ergebnisse sieht. So funktioniert das Ganze nicht. Das hat einfach ganz normale physiologische Gründe. Diese Verschiebung von diesen Phasen, Anagen und Telogen, das sind ja die Hauptphasen, auf die wir uns immer beziehen, das dauert schlichtweg Monate, bis das passiert. Also bis man was von dieser Verlängerung der Wachstumsphase merkt, das dauert viele, viele Monate. Irgendwas im Bereich von so 6 bis 9 Monaten, sagen wir immer, ist ein guter Zeitpunkt, um mal einen Check-in zu machen und zu sagen, okay, sehe ich jetzt was oder sehe ich halt nichts? Das ist, Haarausfall ist leider kein einfaches Thema. Und wenn jetzt jemand sagt, so, okay, ist überhaupt kein Thema für mich, dann wunderbar, dann muss man nichts von den ganzen Sachen machen. Man erspart sich da wahrscheinlich auch viel Aufwand, viel Geld und am Ende vielleicht auch die eine oder andere Nebenwirkung, wenn es jetzt um diese medikamentösen Optionen geht. Aber ansonsten, genau, spielt das sicher eine große Rolle. Und bei Haartransplantationen, wie wir auch schon ein paar Mal gesagt haben, nicht vergessen, da gehört eine Begleittherapie danach auch einfach dazu. Weil ansonsten hat man das Problem einfach nur verschoben, auf der Landkarte vom Kopf so ein bisschen verschoben von hinten nach vorne. Und die restlichen Haare, die man noch hat und die ja schon einen Beitrag leisten zu diesem vollen Haarbild, die fallen sonst auch einfach weiter aus. Und am Ende hat man dann nur noch die wenigen transplantierten Haare. Und das ist dann wiederum ja auch nicht das, was man haben möchte. Ne? Und je früher man anfängt, desto besser. Das ist auch Fakt. Egal, was man macht. Wenn die Follikel schon abgestorben sind, schon komplett ruhig gestellt sind und schon lange, lange nichts mehr gemacht haben, dann wird man es zumindest mit den aktuellen Möglichkeiten nicht schaffen, die irgendwie wieder zurückzuholen. Das ist leider auch ein Fakt, aber was heißt leider? Man muss einfach nur wissen, je früher man damit anfängt, desto besser und desto besser werden dann auch die Effekte sein. Gut, was sind häufige Fehler, die man sonst noch macht, was ich jetzt noch vergessen hätte neben dieser Anwendungsdauer?
Ja, nee, also da fällt mir jetzt nichts Großartiges ein. Also ich meine, klar, die Regelmäßigkeit, ne? Aber mach dich nicht verrückt, wenn du es mal einen Tag vergisst, das ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? Aber wie gesagt, ich glaube, das wichtigste Mindset, was man hier aus der Folge mitnehmen sollte, ist, wenn man seine Haare behalten will und darauf sensibel ist, ne, und dafür eine Veranlagung hat, extrem früh anfangen. Also wenn du noch nicht angefangen hast, dann heute anfangen eigentlich. Ne, und du musst eigentlich ein Commitment abgeben, auch an dich selber, dass ich das jetzt nicht nur einen Monat oder 2 Monate teste, weil das ist einfach, das ist dann wirklich rausgeschmissenes Geld und auch verschwendete Liebesmühe. Du musst dich eigentlich mal wirklich mindestens ein Jahr mal committen und dann kannst du überhaupt auch erst dann wirklich sehen, ob das, was du versucht hast, überhaupt was gebracht hast. Ne? Und dann kannst du immer noch optimieren und deine Therapie anpassen und was weiß ich. Aber du musst dich mal mindestens dieses Jahr committen, um eine Sache mal auszuprobieren, mit der du reinstarten willst. Ne? Und dann kannst du hinten raus. Und gerade wenn du dich, wenn du dann sagst, du gehst auf die medikamentösen Schiene noch und willst damit noch on top die wirklich noch potenteren Sachen reinholen, ja, dann musst du dich sogar richtig lange committen, weil ehrlicherweise, das fängt man eigentlich an, um es dann für immer zu machen. Ne? Das heißt, es ist eine etwas größere Entscheidung. Und klar kann man es am Ende auch wieder absetzen, aber ja, es wird dann natürlich auch ein schnellerer Haarausfall passieren. Ne? Das heißt, du wirst dann auf jeden Fall nochmal relativ viel Fortschritt, den du dann vielleicht behalten hast, den wirst du halt dann verlieren. Ne?
Und vielleicht noch ein Punkt, nicht vergessen, Fotos zu machen, weil wenn man eine möglichst objektive Beurteilung haben möchte, bittet einfach mal irgendwie einen Bekannten, dass man wirklich Fotos macht, weil selber funktioniert das nicht so gut, ne? Dass man da auch wirklich mal den Scheitel auseinanderlegt und mal einen schönen Blick auf diese Stellen hat, die sich vielleicht nicht in die gewünschte Richtung entwickeln, damit man das dann auch schön vergleichen kann. Das ist super wichtig, weil ansonsten diese subjektive Einschätzung, dass es nichts wirklich Verlässliches, ne? Und ein Foto genau. kann man da relativ gut vergleichen. Und noch einen letzten Punkt, wenn diese Ergebnisse, diese Vorher-Nachher-Bilder, die bei manchen Produkten dabei stehen, wenn die zu unrealistisch ausschauen, dann ist es auch einfach Blödsinn, weil kein Mittel der Welt kann diese teilweise extremen Ergebnisse irgendwie erzeugen. Ne? Mhm. Das ist halt auch einfach Fakt. Wir würden uns alle, glaube ich, wünschen, dass es diese Mittelchen gibt, aber die ist halt leider nicht der aktuelle Stand der Forschung, dass man dagegen was machen kann. Genau, wunderbar. Dann sind wir da, glaube ich, echt gut durchgekommen, haben lange, lange über Haarausfall geredet. Ich bin schon sehr gespannt, wenn wir dann irgendwann mal eine Check-in-Folge machen, was sich denn jetzt getan hat und was nicht.
Ob noch Haare da sind.
Ob noch Haare da sind, sitzen wir hier beide mit einem Buzzcut. Das geht natürlich auch. Ja. Dann schauen wir mal. Wunderbar. Falls es von eurer Seite zu Hause noch Fragen gibt, dann gerne eine Mail schreiben, podcast@beyondlifespan.de oder auf Spotify oder YouTube einen Kommentar da lassen. Schauen wir uns gerne an bei Gelegenheit und antworten euch darauf. Ansonsten gibt es dann sicher mal wieder eine Ask Me Anything-Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gerne eine Bewertung da lassen oder auch an Freunde oder Familie, die von Haarausfall betroffen sind, weiterschicken. Ansonsten danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Danke, Max. Bis zum nächsten Mal und ciao.
Danke und ciao.